Hausmittel sind gut, wenn ich das Gefühl habe, sie tun mir gut. Ich finde, das Gefährliche ist, gefährlich wird es dann, wenn ich Hausmittel nehme und dafür dann wirksame Medikamente, die ich eigentlich bräuchte, nicht nehme.
Willkommen bei Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert.
Die guten alten Hausmittel, von Generation zu Generation weitergegeben, manchmal wie ein Geheimnis gehütet, aber immer öfter im Internet nachlesbar. Was steckt denn dahinter? Soll ich es probieren oder mir lieber die Mühe und das Geld sparen, weil es eh nichts bringt? Zu Gast bei mir im Gesund informiert Podcast ist heute Dr. Jana Meixner von Medizin Transparent. Medizin Transparent überprüft Gesundheitsmythen und Behauptungen aus Werbung, Medien und Internet. Und heute werden wir meinen Fragen nachgehen und wissenschaftlich beleuchten, ob Hausmittel wirken. Vielen Dank für die Zeit und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Also ich denke, jeder macht es, speziell jetzt im Herbst, wo Viren, Bakterien, Husten, Schnupfen und Co. ihr Unwesen treiben. Also, was steckt hinter den Hausmitteln? Sind sie Voodoo?
Naja, also Voodoo würde ich jetzt nicht sagen. Bei Hausmitteln, die haben ja den großen Vorteil, dass sie eben, wie der Name schon sagt, fast jeder zu Hause hat. Das heißt, man verwendet einfach, was man in der Speisekammer im Küchenkastel hat. Meistens sind es ja Lebensmittel, die jeder so daheim hat, und wendet die dann für die Gesundheit an. Und die haben halt den großen Vorteil eben, dass sie meistens nichts bis wenig kosten und verfügbar sind. Und bei den meisten Hausmitteln muss man jetzt sagen, sie schaden eigentlich nichts und können vielleicht helfen. Also oft trifft da, hilft nichts, schaut nichts zu. Also ich würde jetzt nicht als Voodoo bezeichnen, sondern vielleicht mehr als Selbst, also Self-Care, wie man sagt, oder halt, ja, sich selbst versorgen und was Gutes tun.
Also selber Chef sein, auch über seine Gesundheit und in die Speisekammer gehen und was Gutes.
Genau, weil wir wissen halt auch, dass das Ritual, wenn ich mir jetzt einen Topfenwickel mache oder einen Tee koche, dass allein schon das Ritual schon was Heilsames hat, weil da habe ich das Gefühl, ich tue mir was Gutes für meine Gesundheit und ich nehme mir die Zeit dafür und allein das kann schon heilsam sein.
Und ich habe ja jetzt anfangs gesagt, soll ich es mir sparen, das Geld? Das ist de facto gar kein großer Kostenfaktor, oder? Wenn man jetzt nochmal auf das hinschaut.
Nein, wir sind ja, also ich bin ja Faktencheckerin, medizinische, ich arbeite beim Projekt Medizin Transparent, wie du schon gesagt hast. Und wir nehmen ja normalerweise so Studien und Heilsversprechen von irgendwelchen Mittelchen, Nahrungsergänzungsmittel sehr genau unter die Lupe. Wir haben natürlich auch immer wieder Hausmittel dabei, aber was uns jetzt sehr interessiert, sind Mittel, die viel kosten, aber wo die Wirkung nicht nachgewiesen ist. Und natürlich gibt's gewisse traditionelle Mediziner, also Mittel, die für viel Geld auch verkauft werden. Da schauen wir natürlich ganz genau hin, weil da das gilt dieses hilft's nichts, schadet's nichts nicht so ganz, weil die können halt schaden, indem sie mir Geld aus der Tasche ziehen. Aber bei Hausmitteln, ich denke mal, im eigentlichen Sinn haben wir das Problem vielleicht nicht so, dass jetzt der Geldfaktor eine Rolle spielt.
Gut, dann schauen wir uns gleich ein paar Beispiele an, oder? Fangen wir bei der Nase an, beim Schnupfen. Was gibt es denn da so für Hausmittel? Wie können die helfen? Helfen sie? Und was könnte ich da anwenden?
Das Hausmittel, das mir bei Schnupfen als erstes einfällt, ist wahrscheinlich das Inhalieren oder das Spülen mit Salzwasser. Das ist ja ganz, ganz beliebt. Das hat schon meine Oma immer gesagt, dass man das machen soll. Und das haben wir uns sogar angeschaut bei Medizin Transparent. Und wir haben herausgefunden, dass es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass es irgendwas bringt. Es gibt einfach keine Studien dazu. Und das ist halt, finde ich, ein super Beispiel dafür, dass man das einfach für sich selber ausprobieren kann, wenn man krank ist, dass man sich Salzwasser in die Nase irgendwie einführt, also spült oder inhaliert, weil da kann ich jetzt nicht so viel hinmachen. Und wenn ich das Gefühl habe, mir tut's gut, dann kann ich das ja probieren. Wenn ich mir denke, es hilft mir nichts, dann lasse ich es halt wieder. Was, wo man aber schon sagen muss, Was problematisch sein kann, sind diese Nasensprays, die es in der Apotheke gibt, weil die kosten ja oft einiges. Und da gibt es auch einfach Salzwassersprays, die sonst außer Salzwasser nichts enthalten und die dann mit dem Versprechen verkauft werden, dass man die Nasenschleimhaut befeuchten und den Schnupfen verkürzen und die Symptome lindern. Und da muss man sagen, sobald was verkauft wird, sollte meiner Meinung nach der Hersteller auch sicher gehen, dass es erwiesen ist, was er da verspricht. Und es sollte eigentlich Studien geben, die nachweisen oder die zeigen können, dass das halt wirklich das bringt, was behauptet wird. Und das ist ja im Fall der Nasensprays mit Salzwasser eben nicht der Fall.
Im Übrigen, das hat auch meine Oma schon gesagt, das mit dem Salzwasser. Gell? Also die Omas, die sind noch immer sehr schlau und interessanterweise sind es ganz oft die Frauen in der Familie, die dann diese Hausmittel weitergeben und hüten, ritualisiert fast. Mhm. Jetzt hast du gesagt, es gibt keine Studien. Das interessiert mich jetzt noch. Warum gibt es denn keine Studien dazu? Weil es wird ja schon über Jahrtausende angewandt, Salzwasser für die Nase zum Beispiel.
Ja, da würde ich jetzt einmal raten, es gibt deswegen keine Studien, weil sich Salzwasser schlecht verkaufen lässt eigentlich. Weil es hat jeder daheim. Es kann jeder den Topf nehmen, Salz reinhauen und inhalieren. Und da fehlt natürlich auch ein bisschen das Geld für Forschung. Weil wer hat Interesse daran, das zu erforschen? Außer jetzt natürlich Nasenspray-Hersteller. Die hätten vielleicht einen Grund, das zu erforschen, aber die schwimmen da ein bisschen auf dieser Welle mit. Es ist ein Hausmittel und eben schon die Oma sagt, dass es gut ist. Und eben, die nutzen das ein bisschen aus für finanzielle Zwecke auch.
Das heißt jetzt also für dich zu Hause, wo du zuhörst, wenn der Schnupfen daher marschiert, dann das mit Dr. Meixner auch nochmal zu verifizieren und zu bestätigen, kannst du eine Nasenspülung oder Nasenspray ausprobieren. Hilft's nichts, schadet's nichts, hast du vorher gesagt, und es ist relativ kostengünstig. Mhm. Wie ist das mit Gurgeln?
Gurgeln würde es ähnlich sehen, ja. Ich meine, es hat gerade in der Corona-Pandemie haben wir ja immer wieder gehört, dass Gurgeln die Viruslast senkt, also die Viren im Rachenraum reduziert. Das stimmt, aber ich glaube, du meinst jetzt mit Salzwasser gurgeln. Ja, gilt eigentlich, also es gilt genau dasselbe wie für die Nasenspülung. Es gibt keine Studien, die das untersucht haben, keine aussagekräftigen. Wir wissen nicht, ob es was bringt. Aber ja, man kann es probieren, natürlich.
Wovon hast du jetzt gesprochen beim Gurgeln speziell?
In der Corona-Pandemie sind vor allem diese antibakteriellen Mundspülungen sehr beworben worden, ja. Die Viren abtötend da wirken.
Okay, die man wieder kaufen muss und die in der Regel nicht in der Speisekammer hat.
Genau.
Okay, gut.
Würde jetzt eh nicht das Hausmittel zählen, ja.
Ich habe vom Salzwasser genau gesprochen. Das ist der Klassiker bei Schnupfen, das Salzwasser. Wie schaut es denn aus mit der Zwiebel?
Die Zwiebel, das, ja, also Zwiebeln, da gibt es ja den Brauch, dass man zum Beispiel Kleinkindern mit Ohrenschmerzen eine halbe Zwiebel auf die Ohren bindet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Zwiebel auf dem Ohr irgendwelche Auswirkungen hat auf die Bakterien. Ich glaube, die kriegen von der Zwiebel am Ohr nicht viel mit. Aber da, das ist immer das Problem bei so Mittelchen oder Hausmitteln oder traditioneller Medizin, dass es irgendwo ein Körnchen Wahrheit drin gibt. Und das Körnchen Wahrheit in dem Fall wäre, dass die Zwiebel im Labor, unter Laborbedingungen, antibakterielle Eigenschaften hat. Also sie wirkt abtötend auf Bakterien, wenn man sie natürlich direkt auf die Bakterien aufbringt. Das heißt aber jetzt überhaupt nicht, dass die Zwiebel im Körper dieselbe Wirkung hat, wenn ich sie schluck oder wenn ich sie aufs Ohr lege. Das sind ja ganz andere Bedingungen dann, nicht wie im Labor.
Also müssen die Bakterien nicht weinen, wenn die Zwiebel daherkommt? Ja.
Wäre mir jetzt nicht so sicher. Also, es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen ich jetzt wüsste, die das untersucht haben, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich.
Mhm. Jetzt haben wir gesprochen vom Ohr. Zwiebel kenne ich auch beim Husten. Gilt da Ähnliches?
Wüsste ich jetzt auch nicht, dass es was bringt. Ich muss gestehen, wir haben uns das jetzt im Detail noch nicht angeschaut. Ich halte es aber auch für eher unwahrscheinlich, eben aus den vorher genannten Gründen, weil eine Zwiebel halt im Körper, es wird verdaut, es wird irgendwie, also ich nehme an, dass man die Zwiebel essen muss.
Ich weiß nicht. Ich kenne das mit Kleinschneiden, Honig.
Okay, ja, genau, das kenne ich auch. Das hat meine Mutter mal auch gemacht, das Kind.
Im Übrigen ein herzliches Danke an alle Mamas. Ihr schaut so gut auf uns, das ist echt total fein. Heute noch, weil wir sind nicht mehr kleine Kinder, sondern mittlerweile erwachsene Frauen. Aber ja, großes Danke an die Mamas einmal zwischendrin.
Mhm. Das kann ich mir nur anschließen. Also Mamas sind sicher die Expertinnen für Hausmittel.
Genau.
Ja, na wie gesagt, also dieser Zwiebelsaft hat immer sehr gut geschmeckt. Ich habe mich als Kind immer sehr gefreut, wenn ich ihn gekriegt habe, wenn ich krank war. Ob er mir jetzt wirklich geholfen hat gegen einen Husten, kann ich natürlich nicht beantworten, aber er war sehr lecker.
Vielleicht war es ja der Honig.
Das kann natürlich auch sein. Denn Honig, da gibt es sogar Studien dazu, die einen Effekt gefunden haben. Also Honig kann bei Kindern den Husten vielleicht ein bisschen lindern.
Mhm. Fällt mir auch noch was dazu ein. Wie ist denn das mit Honig und Wundversorgung?
Ja, also der Honig, das ist, Honig in der Wundversorgung hat eigentlich schon einen anerkannten Platz in der Medizin, soweit ich weiß. Da geht's aber jetzt, glaube ich, nicht um den Honig, den wir uns aufs Brot schmieren. Das sind dann so spezielle Honigsorten, die dann auch keimfrei sein müssen natürlich und die dann verwendet werden in der Wundpflege, weil eben der Honig auch antibakterielle Eigenschaften hat. Da macht man sich die desinfizierende Wirkung vom Honig zunutze.
Mhm. Wenn man sich das überlegt, das ist wahrscheinlich auch über Generationen weitergegangen und dann hat sich irgendwie überlegt, der Honig könnte doch auch gut in der Wundversorgung sein, im Krankenhaus.
Klar.
Nun muss der natürlich speziellen Bedingungen standhalten. Also Hausmittel haben was drauf, schaut aus.
Ja, na klar, also Volksmedizin, es gibt einiges, was ziemlich ein Unfug ist in der Volksmedizin, aber auch einige Sachen, die natürlich einen wahren Kern haben und die schon einen Grund haben, warum sie es über Jahrtausende gehalten haben. Und wir kommen jetzt vielleicht erst durch Studien drauf, was da eigentlich dahinter steckt, weil natürlich vor tausenden Jahren hat es keine randomisiert kontrollierten Studien gegeben. Aber die Leute haben es trotzdem verwendet, weil sie einfach erfahrungsgemäß gemerkt haben, hey, das kann was. Und das hat oft schon seine berechtigten Gründe auch, ja.
Wie ist es denn mit der guten alten Hühnersuppe?
Die Hühnersuppe ist reich an Zink, muss man sagen. Und Zink wird ja immer wieder auch nachgesagt, dass es bei Erkältungen zum Beispiel wirksam ist. Haben wir auch herausgefunden bei unseren Recherchen, dass es ein bisschen wirken könnte, Zink zu nehmen, dass es dann die Erkältung ein bisschen verkürzen könnte. Das ist halt das, was man vermutet, warum Hühnersuppe jetzt so als Heilmittel gilt. Ich glaube halt, dass die Hühnersuppe eher auch viel mit dieser Self-Care zu tun hat. Also dieses, weil es halt angenehm ist, weil es was Warmes ist, dass ich mal gekocht habe oder es hat noch besser wahrscheinlich ein Mensch für mich gekocht, dem ich wichtig bin. Und ich glaube, dass da der Effekt sehr über diese Mechanismen rennt und dass es nicht unbedingt jetzt das Huhn in der Hühnersuppe ist, was mich gesund macht.
Mhm. Gut, dann sind wir eigentlich jetzt über die Nase und den Ohren zum Mund gewandert, nämlich zur Hühnersuppe. Gehen wir doch weiter zum Hals. Wie ist es bei Halsschmerzen und zum Beispiel Topfen?
Topfenwinkel sind lustig, weil die gibt es jetzt sogar schon, also nicht für den Hals, aber für Gelenksbeschwerden gibt es die sogar schon im Krankenhaus als fertig abgepackte Topfenwinkel. Die haben schon Eingang gefunden in den Krankenhausalltag. Wir haben uns dazu auch die Studien angeschaut, was die sagen, und da haben wir auch wieder gefunden, dass es eigentlich keine belastbaren Hinweise gibt, dass es was bringt. Also ist sogar schon untersucht worden, nur die Studien waren sehr klar und eher schlecht gemacht und wir können uns eigentlich nicht wirklich sagen, ob es was bringt. Die Topfenwickel für Halsweh oder entzündete Gelenke zum Beispiel, wie die wirken könnten, ist nur ziemlich unklar. Man vermutet, dass der Kühlungseffekt eine Rolle spielt, weil der Topfen einfach die Kälte sehr lang hält. Eine andere Theorie ist, dass die Milchsäure irgendwelche Entzündungsstoffe aus der Haut rauszieht. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich mal untersucht worden ist. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, weil da der Topfen in dem Geschirrtuch eingeschlagen ist und dass da jetzt die Entzündungsstoffe durch die Haut, durchs Geschirrtuch in den Topfen wandern. Weiß nicht, kann ich mir selber jetzt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll und ist meiner Meinung nach oder meines Wissens nach auch nicht wirklich untersucht worden. Aber wie gesagt, Topfen ist jetzt auch nicht so ein teures Lebensmittel. Man kann es probieren natürlich, wenn man das Gefühl hat, es könnte einem helfen.
Gut, jetzt waren wir beim Topfen. Topfencreme mit Zitrone ist doch was Herrliches. Apropos Zitrone, da fällt mir ein, das Vitamin C. Das Wunderwuzi-Vitamin liest man ja ganz oft im Internet. Vitamin C. Hilft es bei Erkältungskrankheiten?
Vitamin C ist mein Lieblingsthema eigentlich, weil es ist so zwischen Hausmittel und Nahrungsergänzungsmittel, wobei es schon eher in den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel zählen würde, weil der Hausmittelpart dran ist ja, dass man immer wieder, wenn man krank ist, dann heiße Zitronensäfte macht oder viel Zitrusfrüchte isst oder Obst und Gemüse mit viel Vitamin C. Und also das wäre der Hausmittelteil bei dem Ganzen, aber die meisten Menschen nehmen ja Vitamin C eher als Nahrungsergänzungsmittel ein, wenn sie krank sind. Oder es ist ein Zugesetz zum Beispiel im Aspirin, das Aspirin plus C. Und es wird ja immer wieder in Apotheken dann zur Verkühlungszeit beworben als immunstärkend, als vorbeugend auch für Erkältungen. Und da, also das ist einfach ein Mythos, der sich so hartnäckig hält, dass es Vitamin C immunstärkend ist. Das ist ein absoluter Mythos. Es gibt genug Studien schon, die das genaue Gegenteil belegen können. Also wir sind uns da ziemlich sicher, dass das Vitamin C weder Infektionskrankheiten oder Erkältungskrankheiten wie Schnupfen und so verhindern kann, noch dass es die Erkältung verkürzen kann, wenn man es hat. Also es bringt einfach wirklich fürs Immunsystem ein Plus, ein Mehr an Vitamin C nichts. Natürlich, wenn ich einen Vitamin C-Mangel habe, dann habe ich geschwächtes Immunsystem. Nur, es ist so, dass bei uns in unseren Breiten niemand einen Vitamin C-Mangel hat, weil das einfach überall zugesetzt ist schon. Also es ist als Antioxidationsmittel, als Konservierungsstoff in den meisten Fertigprodukten drinnen. Es ist sogar im Mehl drinnen, das soll verhindern, dass das Mehl braun wird. Es ist also quasi auch im Brot enthalten, es ist einfach überall Vitamin C drinnen.
Aha, das ist jetzt spannend, habe ich überhaupt nicht gewusst. Das heißt, es ist eigentlich wieder ein Hausmittel. Aber wenn man keine Zitrone zu Hause hat, hat man irgendwie Vitamin C in die Lebensmittel.
Ja, auf Körper fast zu sagen, ja.
Reingemixt.
Ja. Also es ist jeder eigentlich total überversorgt bei uns mit Vitamin C, was jetzt nicht gesundheitsschädlich ist, weil das Vitamin C wasserlöslich ist und mit dem Urin ausgeschieden wird. Was man nicht braucht, das geht einfach wieder durch. Wir sagen immer, wenn man Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C nimmt, dann produziert man teuren Urin und mehr Benefit hat man eigentlich nicht davon.
Gut, also du sagst, und nicht nur du sagst es, sondern auch einige Studien, oder die Studienlage schaut so aus, sagen wir es besser so, dass Vitamin C nichts bringt, wenn es vorbeugend eingenommen wird. Ich kann trotzdem krank werden und ich bin auch nicht kürzer krank, wenn ich Vitamin C einnehme. Doch keine Wunderwurzelmedizin. Gibt es sowas wie Wunderwurzelmedizin?
Nein, also das Wunderwuzzi wäre ja was gegen alles wirkt. Und das ist immer ein Alarmzeichen eigentlich, wenn das irgendwer verspricht, zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder wer auch immer, wenn irgendwer sagt, so ich habe das Wundermittel gefunden, das gegen alle Krankheiten und alle Leiden wirkt, dann kann das einfach nicht stimmen, weil es gibt kein Medikament und kein Mittel, das gegen alles wirkt. Wir würden es uns wünschen, aber es gibt es nicht.
Jetzt noch am Schluss eine Frage, die jetzt nicht unbedingt zu den typischen Herbstbeschwerden gehört, aber manche halt das ganze Jahr über beschäftigt, nämlich Regelschmerzen. Mhm. Hilft Wärme?
Wärme könnte möglicherweise helfen, sagen Studien. Das ist einmal das, was in Studien untersucht worden ist. Bei Wärme ist es natürlich wieder so, dass es fast wirklich, oder nicht fast, sondern gar nichts kostet. Ich kann probieren, ob man Thermophor hilft oder warmes Bad und es ist überhaupt nichts verhaut damit.
Was ist Thermophor?
Also Wärmflasche, sagt man. Ich glaube, auf schön. Ich bin aus dem Waldviertel, da sagt man Thermophor.
Okay. Ja.
Ja, also das ist halt ein super Beispiel für ein Hausmittel, das einfach ja, ausprobieren. Wenn es einem hilft, dann ist es schön. Wenn es nichts hilft, dann muss man was anderes suchen.
Gut. Kann ich generell etwas falsch machen, wenn ich mit Hausmittel arbeite, um meine Herbstbeschwerden jetzt wieder vorrangig zu bekämpfen?
Mhm, Herbstbeschwerden sind ja oft, ich glaube, du meinst halt Schnupfen und die ganzen genau. Verkühlungen, die typischen. Da ist es halt so, dass es kein Medikament dagegen gibt. Das sind in den meisten Fällen virale Infekte und gegen Viren gibt es, also oder gegen Schnupfenviren, gegen die Erkältungsviren, gibt es einfach kein Medikament. Diese ganzen Aspirin und Paracetamol und so oder Neocitran, das sind alles Medikamente, die mir nur die Symptome bekämpfen, also Schmerzen, Fieber, hauptsächlich Schmerzen und Fieber. Aber sie bekämpfen nicht das Virus selbst, weil gegen das Virus selbst gibt es einfach kein Mittel. Und in dem Fall sind Hausmittel natürlich dann eine super Möglichkeit, dass ich mir einfach die Symptome und die Beschwerden linder. Und da verhaue ich auch nichts. Ich finde, das Gefährliche ist, gefährlich wird es dann, wenn ich Hausmittel nehme und dafür dann wirksame Medikamente, die ich eigentlich bräuchte, nicht nehme. Ein Beispiel wäre eitrige Mittelohrentzündung bei Kindern, wenn ich dem Kind dann versuche, das nur mit einer Zwiebel zu heilen und eigentlich bräuchte das Kind Antibiotika. In dem Fall können Hausmittel dann schaden. Mhm. Beim normalen Schnupfen kann ich sonst eh nichts machen, außer abwarten und ja, vielleicht meine Beschwerden lindern. Da sind Hausmittel dann super.
Also das heißt für dich zu Hause, Hausmittel sind ganz toll im Begleiten und im kostengünstig unterstützen. Aber wenn du unsicher bist, muss der erste Weg wieder zur Hausärztin oder zum Hausarzt sein.
Genau.
Und dann kann man nämlich auch gezielter womöglich mit Hausmitteln noch einmal helfen, wenn man genau weiß, um was es sich handelt. Das ist ja auch nicht immer so klar.
Mhm, genau. Es gibt halt einige oder Warnsignale, wenn das Fieber wirklich sehr hoch steigt, wenn es nicht besser wird nach ein paar Tagen, dann sollte ich halt ärztliche Hilfe suchen, weil dann brauche ich vielleicht Antibiotika oder vielleicht steckt was Ernsteres dahinter als ein normaler Schnupfen.
Aber weißt du, was du vorher gerade angesprochen hast, du hast gesagt, Gliederschmerzen, Fieber, da kann man auch viel mit Hausmittel begleitend machen. Die haben wir noch nicht besprochen. Fällt dir ein Hausmittel dazu ein, was man da nehmen könnte?
Gegen Fieber und Gliederschmerzen, naja. Ich meine, die Essigbatscherl, das war das, was ab in meiner Kindheit sehr, sehr viel praktiziert worden ist. Es sind einfach kühlende Umschläge. Ja, wenn es gut tut, ich glaube nicht, dass es wirklich viel bringt bei hohem Fieber, aber wenn es gut tut, ja, spricht nichts dagegen. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts ein.
Das heißt, ich schließe jetzt daraus, es gibt da auch kaum Studien dazu.
Ja, da gibt es keine Studien. Mhm. Ja, das ist halt immer die Frage, wer finanziert solche Studien zu Essigbatscherl? Wen interessiert es jetzt wirklich so, dass er teure Studien zahlt dafür, um rauszufinden, ob Essigbatscherl wirken?
Wenn ich mehr über Hausmittel wissen möchte, vor allem ob sie funktionieren oder nicht, wo kann ich denn da nachschauen?
Da kann man zum Beispiel bei uns auf Medizin Transparent nachschauen. Uns kann man Fragen schicken, wenn man irgendwas wissen will, wenn man irgendeine Behauptung aus den Medien oder aus der Werbung findet oder eben einfach wissen will, ob Essigbatscherl helfen. Dann kann man uns eine Anfrage schicken und wir wählen dann aus, wenn es viele Leute interessiert, wenn das ein Thema ist, das gerade sehr stark präsent ist, dann machen wir so einen Faktencheck dazu und veröffentlichen einen Artikel.
Und was kostet das?
Das kostet nichts.
Aha,
sehr gut. Da kann jeder gratis anfragen und auch unsere Artikel sind kostenlos abrufbar.
Wir verlinken für dich zu Hause natürlich diese Webseite auch in unserem Artikel. Das machen wir sowieso sehr oft, weil wir sind auch ein Fan von Medizin Transparent.
Das freut uns.
Gibt es noch irgendwelche Mythen zu Hausmitteln, die dir immer wieder begegnen, jetzt unabhängig von Herbstbeschwerden?
Ja, ein Mythos fällt mir noch ein, das wäre Sport zur Vorbeugung von Erkältungen. Da war man nämlich selber sehr überrascht, wir sind alle im Team passionierte Sportlerinnen und Sportler und wir haben uns schon gedacht, dass Sport was hilft und dass man weniger krank wird und leider haben wir herausgefunden, dass es eher nicht verhindern kann, dass man krank wird. Aber was es schon kann, ist, die Erkältungsdauer wird in der Regel doch verkürzt, wenn man regelmäßig Sport macht, weil man wird einfach schneller wieder fit. Man kommt einfach schneller wieder auf die Beine und erholt sich schneller. Aber ja, leider die Erkältungshäufigkeit kann Sport auch nicht wirklich verringern. Aber, und da muss ich jetzt noch einmal ein Aber sagen, Sport ist einfach, wenn man Sport jetzt auch als Hausmittel zählen kann, Sport ist vielleicht genau diese Wunderwurzelmedizin, die du vorher angesprochen hast, weil nämlich, also es hat irgendein gescheiter Mensch, ich weiß es leider nicht mehr wer, hat einmal gesagt in einem Interview, wenn Sport eine Pille wäre, dann würde sie jeder Arzt und jede Ärztin verschreiben, weil es einfach so viel kann. Es kann Darmkrebs vorbeugen, es kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, psychische Erkrankungen. Also Sport wäre eigentlich diese Wunderwuzzi-Medizin, die für fast alle Bereiche im Leben positive Auswirkungen hat.
Also das war jetzt die schlechte Nachricht vorweg und dann waren gleich zwei gute Nachrichten hinten dran gestellt, also Sport machen. Beziehungsweise, es muss ja nicht immer Sport sein, aber Bewegung.
Genau, ja. Also Sport, es muss kein Extremsport sein, aber einfach regelmäßige Bewegung, Stiegen, Steigen statt Aufzug. Mhm. Einfach im Alltag ein bisschen mehr Bewegung einbauen.
Gibt's noch was, was unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Hausmittel wissen sollten?
Naja, zusammenfassend würde ich wirklich sagen, Hausmittel sind gut, wenn ich das Gefühl habe, sie tun mir gut. Vorsichtig sollte nur sein, wenn es mit Kosten verbunden sind, wenn man was verkauft werden will. Und ich muss auch aufpassen, dass ich diese Warnsignale nicht übersehe, falls wo dann wirklich richtige Medizin notwendig wird oder andere Medikamente oder Antibiotika zum Beispiel.
Das war jetzt eigentlich die perfekte Zusammenfassung, weil für dich zu Hause, da kann ich gar nicht mehr viel dazu sagen, weil das mit Zwiebeltopfen und Zitrone kannst du eh dir noch einmal anhören. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was man sich echt merken muss bei den Hausmitteln. Wenn es dir gut tut, versuche es gerne und vergiss dabei nicht, den Schritt zum Arzt oder zur Ärztin zu machen und schau auf der Geldtasche.
Genau.
Ja, so wird doch wieder was dazu zugesenft, sozusagen, um bei den Hausmitteln zu bleiben. Jana, jetzt sind wir schon bei unserer bekannten letzten Frage. Was ist denn dein persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
Mein persönlicher Tipp, jetzt so im Licht oder mit den Gedanken bei den Hausmitteln, würde ich sagen, was die Gesundheit angeht, immer kritisch bleiben, sich nichts andrehen lassen, aber gleichzeitig einfach das machen, was einem gut tut und vor allem viel bewegen. Ich glaube, das ist der beste Tipp, den man den Österreicherinnen und Österreichern geben kann, einfach so viel wie möglich bewegen.
Vielen, vielen Dank, Dr. Jana Meixner, dass du heute bei mir warst und meine Fragen beantwortet hast. Wir hoffen, dir zu Hause hat diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei.
Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert@gfstmk.at.
Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Baba, Bianca
und Anja von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.